Soweit ist das unterdessen dieses Tages abgelaufen, dieses 16. Julis. Die Sendung geht zu Ende. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es geht euch gut. Ihr bleibt gesund.
Alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Und damit hallo und herzlich willkommen. In der folgenden Stunde hört ihr den Mitschnitt der Lesung Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis. Maria Kanitz und Lukas Geck stellten am 7. Mai in der Engelsburg in Erfurt ihr gleichnamiges Buch über Antisemitismus in der Popkultur seit dem 7. Oktober 2023 vor. Die Moderation übernahm Romy Arnold von MOBIT, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.
Schönen guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Wir reden heute über ein Thema, das viele beschäftigt, aber oft auch schwer zu greifen ist. Antisemitismus, und zwar nicht als politisches Problem oder historische Konstante, sondern als etwas, das sich gerade ziemlich sichtbar in der Popkultur ausdrückt. Also genau in den Räumen, die man eigentlich mit Progressivität oder anderen Formen des politischen Widerstandes verbindet. Das Buch Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis, setzt genau da an. Es schaut nicht nur auf einzelne Skandale, sondern fragt, warum tauchen antisemitische Narrative gerade dort auf, wo man sie vielleicht am wenigsten erwarten würde? Wo handelt es sich um performatives, vielleicht auch uninformiertes Widerstandsgebaren? Wo um Anpassungsdruck und wo um tatsächliche Überzeugung? Und wenn wir auf die letzten Jahre schauen, besonders seit dem 7. Oktober 2023, dann scheinen die Debatten und Fronten deutlich härter geworden zu sein. Und gerade in kulturellen Kontexten verschwimmen manchmal die Grenzen zwischen Kritik, Aktivismus und antisemitischen Mustern. Ganz aktuell zeigt sich beim Eurovision Song Contest Europas moralischer Kompass durch selektive Empörung im Glitzerkostüm. Und damit möchte ich unsere beiden AutorInnen vorstellen, die übrigens beide in Erfurt studiert haben. Sie analysieren in ihrem Buch, wie Antisemitismus heute funktioniert, nicht nur offen und plump, sondern kodiert, ästhetisiert und eingebettet in popkulturelle Ausdrucksformen. Also nicht nur, was wird gesagt, sondern auch, wie wird es gesagt und warum funktioniert das eigentlich so gut? Maria Kanitz ist Politikwissenschaftlerin und Autorin. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Analyse antisemitischer Ideologien im Musik- und Kulturbetrieb. Gemeinsam mit Lukas Geck veröffentlichte sie 2022 das Übersichtswerk Klaviatur des Hasses, Antisemitismus in der Musik, das sich mit Antisemitismus in der zeitgenössischen Musik auseinandersetzt. Und Lukas Geck ist Sozialwissenschaftler und Autor. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Antisemitismus, Rechtsextremismus und Erinnerungskultur. Und bevor wir jetzt direkt einsteigen mit der ersten Passage, die ihr uns mitgebracht habt, hätte ich eigentlich auch schon mal so eine Frage generell zu dem Buch, weil, wie gerade gesagt, gab es ja 22 schon ein Buch zu einem ja doch sehr ähnlichen Thema, um nicht zu sagen, da zu dem gleichen. Was hat euch dazu bewogen, in einem so kurzen Abstand nochmal ein Buch zu einem ähnlichen Thema, mit einem ähnlichen Themenkomplex herauszugeben?
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die schöne Einleitung, Romy. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen, auch von mir. Ja, warum haben wir dieses Buch geschrieben? Also 2022 war unser Anliegen, erstmal überhaupt so eine Art Übersicht zu schaffen, was es eigentlich für Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Musik gibt. Wir haben uns da unterschiedlichen Genres gewidmet. Wir haben das auch nicht alleine gemacht, das war ein Sammelband. Es haben insgesamt 12 Autorinnen und Autoren daran mitgearbeitet. Und da haben wir einfach ganz stumpf gesagt, okay, was für Formen von Antisemitismus finden wir beispielsweise im Punk, im Techno, im Hip-Hop, im Metal, sogar im volkstümlichen Schlager, im Reggae. Also wir haben uns wirklich erstmal ganz systematisch Musikrichtung angeschaut und geguckt, okay, wie äußert sich eigentlich Antisemitismus? Ist es ein systematisches Problem in diesen jeweiligen Musikrichtungen oder haben wir es eher mit Einzelfällen zu tun? Ist es am Ende was Strukturelles in dieser jeweiligen Musikrichtung und was macht es am Ende, also gibt es irgendwie so spezifische Eigenschaften jeweils in diesen Musikrichtungen? Es war ein sehr wissenschaftliches Buch, es ist im Nomos Verlag erschienen und letztes Jahr haben wir Lauter Hass herausgebracht, zu zweit dieses Mal. Es ist sehr, sehr viel kürzer, es sind nur 150 Seiten, dafür deutlich lesbarer, wie ich finde. Also es ist für eine breitere Zielgruppe natürlich gedacht, ne?
Es hat kein einziges Adorno-Zitat.
Genau, ganz wichtig. Das war eben unser Anspruch, dass wir weg so ein bisschen von der, also es hat natürlich einen wissenschaftlichen Unterbau, gar keine Frage. Allerdings haben wir festgestellt, du hast es angesprochen gerade, dass nach dem 7. Oktober einfach ein sehr, sehr großer Bedarf auch war, einfach zu erklären, okay, wo kommt das eigentlich her und was gibt es eben für Erscheinungsformen von Antisemitismus in der Musik. Der Fokus liegt außerdem nicht auf so nischigen Musikrichtungen wie Punk, sondern eben auf Popkultur, also auf Mainstream-Popkultur, um eben auch zu zeigen, es geht hier nicht um irgendein Randphänomen, was Antisemitismus ohnehin schon nicht ist, aber wie können vor allem Musikrichtungen beziehungsweise popkulturelle Phänomene, die über gigantische Reichweiten verfügen, Antisemitismus verbreiten. Und da schauen wir uns eben ganz unterschiedliche Bereiche an. Ja, also wir schauen uns Songtexte an beispielsweise, wir schauen uns Bühnenshows an, wir schauen uns an, was Künstlerinnen und Künstler, Bands auf Social Media so verbreiten, was sie für Interviews geben. Also wir haben versucht, so viele Aspekte wie möglich auch abzudecken. Es ist natürlich kein vollständiges Werk, den Anspruch haben wir natürlich nicht. Und um nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen, nach dem 7. Oktober hat man vielerorts von einem dröhnenden Schweigen ja auch gehört oder das war in aller Munde, dass wenig Solidarität mit den Opfern des Massakers der Hamas in Israel geäußert haben. Gleichzeitig, als dann daraufhin der Krieg begann in Gaza, gab es natürlich logischerweise auch riesige Empörungswellen. Deshalb der Krieg wurde verurteilt und muss auch nach wie vor verurteilt werden, gar keine Frage. Allerdings haben wir festgestellt, dass die Formen der Verurteilung oder auch des Aktivismus, des Protests dagegen zum Teil sehr problematische Züge angenommen hat. Und wir uns dann irgendwann die Frage gestellt haben, okay, geht es hier wirklich irgendwie um eine Solidarität auch mit der betroffenen Zivilbevölkerung oder geht es nicht vielmehr darum, Hass zu verbreiten, Judenhass vor allem, Antisemitismus und sich so ein bisschen auch selbst zu inszenieren. Und da hat es dann eine Reihe von Statements gegeben von verschiedenen Musikern, die ja zum Teil terrorverharmlosende Ausmaße angenommen haben. Es wurde das Ausmaß geleugnet. Roger Waters beispielsweise war sehr schnell zu hören, der dann gesagt hat, da wurde niemand vergewaltigt auf dem beispielsweise Nova Festival, das angegriffen wurde. Und es hat ja nochmal neues Ausmaß an Kulturboykott auch, ESC, du hast es angesprochen, darauf werden wir sicherlich auch nochmal eingehen, Bekenntniszwang, Positionierungsdruck, also es hat einen Ruck gegeben in der Musikwelt und dem haben wir uns mal angenommen und haben aber gleichzeitig auch versucht zu zeigen, dass es eben nichts Neues war, sondern sondern ein Kulminationspunkt. Ja, also wir haben seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten Probleme mit Antisemitismus in der Musik und am 7. Oktober hat sich das ja potenziert, es ist radikaler geworden.
Genau, ich würde gerne noch, bevor ich ergänze, einmal kurz sagen, ich freue mich unfassbar in Erfurt zu sein. Ich finde es richtig toll, dass ihr alle da seid. Vielen Dank für die tolle Einführung, Romy. Vielleicht kannst du unser nächstes Blurb schreiben oder so. So nett wurden wir selten vorgestellt. Genau, ich glaube, was noch so ein bisschen dazu kam zu eben diesem, wir haben irgendwie einen wissenschaftlichen Sammelband geschrieben, war auch, dass wir das Gefühl hatten, gegen so eine Hilflosigkeit auch ein bisschen anzuschreiben. So, ne? Also wir saßen da irgendwie nach dem 7. Oktober, alles war furchtbar schlimm. Also plötzlich sind irgendwie Bündnisse, Freundschaften, Parteienzugehörigkeiten unwiderruflich kaputt gegangen. Alles wurde irgendwie immer autoritärer. Jüdische Friends sind nicht mehr aus dem Haus gegangen. Teile gehen irgendwie bis heute nicht in ihre Kunstunis. Und wir saßen da irgendwie und haben so gedacht, gleichzeitig findet da irgendwie ein Krieg statt, der furchtbar schlimm ist. Aber warum wird eigentlich alles wie so ein Fußballspiel verhandelt, ne? Also irgendwie die eine Seite gegen die andere Seite. Und wir haben schon versucht, und ich glaube, es ist uns auch gelungen, in dem Buch eigentlich schon sehr solidarisch aufzuzeigen, um was geht's eigentlich, ne? Also wir haben kein Buch über den Nahostkonflikt geschrieben, sondern einfach ein Buch darüber, wie äußert sich Antisemitismus und warum freed eigentlich Kulturboykott kein Palestine, so, ne? Und genau, das ist auch so ein bisschen der Aspekt, warum wir gesagt haben, es braucht eine Weiterführung von dem, was wir angefangen haben.
Das, ihr beschreibt an einigen Stellen das auch in eurem Buch. Und ich muss sagen, mir ging das beim Lesen tatsächlich ähnlich. Also ich fand das sehr befreiend, würde ich jetzt sogar mal sagen. Also man kriegt halt super viel mit, was irgendwie passiert in den ganzen Äußerungen, in den offenen Briefen, die es da gibt, in den Positionierungen und auch in diesem Positionierungsdruck, da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber irgendwie ist so all das, was eben ja auch in so diesen Techno-Lifestyle, diesen freien Lifestyle, der ja auch Ziel war dieses Angriffs, und ich bin selber jemand, ich tanze gerne mal die Nächte durch auf irgendwelchen Techno-Festivals, und als dieser Angriff da kam, mich hat das extrem betroffen gemacht, und auch ich war da sehr verwundert mit, warum spielt es denn eigentlich so überhaupt gar keine Rolle, und da sehe ich euer Buch ja dann vielleicht auch so ein bisschen auch als, ne, wie ihr selber das auch quasi dann verarbeitet habt, diese Ohnmacht, die man gegenüber dieses Schweigens hat, während auf der anderen Seite anderes Leid und andere Kontexte dann sehr stark thematisiert werden. Aber dann lasst uns doch direkt mal einsteigen in die erste Passage.
Soll ich gleich mit, ich fange gleich mal mit dem Thema Positionierungsdruck an, weil wir da jetzt mehrmals drüber geredet haben. Wir haben uns natürlich, also es gibt sehr viele Beispiele in dem Buch. Lukas hat das gerade schon angerissen, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben uns klassisch Liedtexte angeguckt, wir haben uns Bühnenshows angeguckt, wir haben uns eben diese ganzen Boykott, Aktivismus, offene Briefe, Engagement außerhalb der Musik, also in der Musikwelt, aber außerhalb des musikalischen Werks quasi angeguckt. Und dann haben wir uns auch TikTok und Instagram und wie da irgendwie Musik und Reichweite generiert wurde. Und ganz am Anfang, wenn man dann irgendwie so dasteht und sich überlegt, jetzt schreibt man ein Buch, das braucht irgendwie einen Titel, wie soll der Titel lauten? Dann haben wir ewig lange überlegt und dann sind wir auf Murder on the Dance Floor gekommen. Obviously ist es das nicht geworden, aber damit kam dann irgendwie die Assoziationskette, dass wir uns gefragt haben, was hat Sophie Alice Baxter eigentlich zum Nahostkonflikt gesagt? Ja, solche Fragen stellt man sich auch, also auch wir sind natürlich nicht frei davon, dass wir geguckt haben, wie haben sich Leute nach dem 7. Oktober positioniert. Und dann haben wir angefangen, Sophie Alice Baxter zu googeln und sind auf wirklich, glaube ich, das absurdeste Ereignis gestoßen, was passiert ist. Und das lese ich euch jetzt einmal vor. Unmittelbar nach dem 7. Oktober setzte vor allem im Musik- und Kulturbetrieb ein Positionierungsdruck ein, der teils bizarre Formen annahm. Im November 2023 ergoss sich über die Sängerin Sophie Alice Baxter wegen eines Videos eine Welle von Hassnachrichten. Die Sängerin erlangte 2001 mit ihrem Hit Murder on the Dance Floor weltweite Bekanntheit. 2023 tauchte der Song in dem Film Saltburn erneut auf und ging auch TikTok viral, weswegen ihn jetzt auch Nicht-Millennials kennen. Der Song hat zunächst nichts mit Israel oder Palästina zu tun und auch sonst ist die Sängerin in den vergangenen Jahren nicht durch irgendwie menschenfeindliche Aussagen aufgefallen. Ins Fadenkreuz der Israel-Hasser und Boykott-ApologetInnen geriet sie im November 2023, als das Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer eine Kampagne launchte, die dazu ermutigen sollte, sich von starren Weihnachtstraditionen freizumachen. In dem humoristischen Video ist etwa der Modedesigner Ten Friends dabei zu beobachten, wie er statt des passenden Weihnachtssterns einen aus einer Toilettenrolle gebastelten Weihnachtsengel auf die Spitze des Weihnachtsbaumes setzt. Die Schauspielerin Hannah Waddingham, manchen bekannt vielleicht als die Shame-Nonne auf Game of Thrones, verarbeitet altes Geschenkpapier zu Konfetti und Sophie Alice Baxter bastelt an einem Lebkuchenhäuschen und flambiert Marshmallows, die die Dachziegel darstellen sollen. Als sie genervt zur Seite blickt, sieht sie Weihnachtskarten, unbeschrieben, die auf dem Tisch liegen und schüttelt dabei den Kopf. Kurzerhand nimmt sie das Flambiergerät und zündet die Weihnachtskerzen an. Dabei gibt es eine Nahaufnahme ihres Gesichtes. Es ist nicht nur die Flamme in ihren Pupillen zu sehen, sondern auch, dass sie blauen Lidschatten trägt. Daraufhin entflammt buchstäblich ein Shitstorm in den sozialen Medien, der sowohl Marks & Spencer als auch Sophie Alice Baxter als GenozidverharmloserInnen kennzeichnete. Marks & Spencer hat sich in der Folge entschuldigt und das Video bearbeitet, nachdem ihm noch mehr Hass entgegenschlug. Eine Sequenz wurde geändert, in der silbernes, rotes und grünes Geschenkpapier in ein Kaminfeuer geworfen wurde. Der Vorwurf, das Geschenkpapier erinnere an die Palästina-Flagge. Nach all den Hasskommentaren änderte Marks & Spencer nicht nur das Video, sondern Sophie Alice Baxter postete auf ihrem Instagram-Kanal eine Story, in der sie dazu aufrief, für Kinder in Gaza zu spenden. Dieser Vorgang zeigt, dass die Boykottkampagne BDS gar nicht mehr aktiv werden muss, damit MusikerInnen boykottiert oder so sehr unter Druck gesetzt werden, bis sie sich positionieren. Die Ideologie ist angekommen und Menschen setzen etwa im Internet die Leute selbst unter Druck, bis sie sich eindeutig positionieren.
Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ein großer Prozentsatz in diesem Raum weiß, was die BDS-Kampagne ist, aber vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sachen sagen, was sich dahinter eigentlich verbirgt.
Genau, die BDS-Kampagne ist eine Kampagne, die sich 2005 gegründet hat. BDS steht für Boykott, Deinvestition und Sanktion und zieht sich vor allem durch den Kultur-, Wissenschafts-, Musikbetrieb. Und es geht darum, dass man dass man israelische KünstlerInnen boykottieren soll, dass man die Politik Israels boykottieren soll, dass man israelische Wissenschaft boykottieren soll, dass man keine Ware aus Israel beziehungsweise so-called dem Apartheidsregime kaufen soll. Und das hat eben in den letzten 21 Jahren so abstruse Ausmaße angenommen, dass immer und immer wieder Festivals oder Organisationen, die beispielsweise mit israelischen KünstlerInnen zusammenarbeiten, massiv boykottiert werden. Also das heißt dann, es gibt keinen Mitgliedsantrag bei BDS. Man geht jetzt da nicht hin, hat irgendwie eine Mitgliedskarte und sagt, hallo, der BDS klopft an. Sondern das passiert beispielsweise über eine Welle, eine Flut von E-Mails, dass ganz viele Menschen einfach sehr viele E-Mails an beispielsweise FestivalausrichterInnen schreiben. Das gab es 2018 hat es begonnen, beispielsweise beim Popkulturfestival in Berlin. Das ist ein vom Senat gefördertes Festival in Berlin und es gibt so, die haben so Residencies. Also das heißt, KünstlerInnen können in unterschiedlichen Ländern für mehrere Monate wohnen, können da irgendwie Texte schreiben, Musik produzieren und die arbeiten auch immer wieder mit vor allem noch unbekannten NewcomerInnen aus den unterschiedlichen Ländern zusammen. Und es ist auch so, dass die unterschiedlichen Botschaften aus den Partnerländern Geld zusteuern und so eben auch die israelische Botschaft, die 2018 bei einem Festival, das mehrere Millionen Euro kostet, 500 Euro Fahrtkostenzuschuss gegeben hat. Und daraufhin wurde eben vor allem die Festivalleiterin damals und das gesamte Team, die nicht mal wussten, dass es BDS gibt und dass die existieren, mit bis hin zu Morddrohungen überzogen. KünstlerInnen wurden bedroht, dass wenn sie irgendwie da auftreten, dass sie nicht mehr in ihre Heimatländer reisen können und so weiter. Also die BDS-Kampagne geht da sehr radikal vor. Es kommt immer wieder eben zu Morddrohungen, Boykottaufrufen. Wir sehen das jetzt auch beim ESC, da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Auch ein ganz bekanntes Beispiel ist beim Rototom Sunsplash Festival ist der jüdisch-kanadische Sänger Mattis Yahoo sollte da auftreten. Und die BDS-Kampagne hat dann eben dagegen ja Sturm geklingelt und dann sollte er ja ein Schreiben unterschreiben, wo er sich von der israelischen Politik distanziert, obwohl er weder in Israel lebt noch Israeli ist. Und er war auch der Einzige, der das unterschreiben sollte. Also niemand anderes sollte irgendwie gegen irgendwas, gegen deren Regierung unterschreiben. Genau, und das passiert halt immer wieder in den letzten 21 Jahren, genau.
Jetzt haben wir natürlich alle ein bisschen gelacht bei der Frage, was hat Sophie Ellis-Bextor eigentlich dazu gesagt? Aber das ist ja so ein großes Problem, beziehungsweise auch, wenn man sich das Buch durchliest, ich sag's mal so, man liest es schon und denkt sich, oh nee, nicht der auch noch und nicht die auch noch und warum muss denn das eigentlich sein? Und ne, also es ist natürlich voll mit Beispielen, wo KünstlerInnen sich auf die eine oder andere Art positioniert genötigt gefühlt haben. Und jetzt komme ich ja eigentlich aus einem Bereich, wir gucken uns ja viel die extreme Rechte an und ich sag mal so, ich würde mir ja schon wünschen, dass sich zu anderen Phänomenbereichen mal so viele KünstlerInnen positionieren würden. Also so gerade in Deutschland mit einer riesengroßen KünstlerInnen-Kampagne, wo alle sagen, wie scheiße sie die AfD finden. Oder eine internationale Kampagne, wo sich alle gegen die extreme Rechte aussprechen. Oder gegen Rassismus oder wisst ihr Fuchs was. Also das gibt es zwar, natürlich. Aber nee, vielleicht trübt mich da mein Eindruck, aber nicht in dem Ausmaß. Also ich kann mich an nichts, an kein Thema erinnern, wo es global diesen krassen Positionierungsdruck gibt, wie bei der Israel-Palästina-Frage und das eigentlich schon lange, aber kumuliert auf jeden Fall jetzt mit seit dem 7. Oktober.
Ja, würde ich definitiv so unterschreiben, ohne das jetzt empirisch untersucht zu haben, aber der Eindruck ist auf jeden Fall da. Vor allem, wenn man sich eben die großen, reichweitenstarken Künstlerinnen und Künstler anschaut, ne, die natürlich nochmal auch ganz anders Menschen erreichen, durch ihre Musik, durch Konzerte, durch Social-Media-Auftritte. Und der Eindruck war auch, dass sich viele geäußert haben, die davor sich nie zu dem Thema geäußert hatten und dann aber plötzlich ja von jetzt auf gleich eine sehr, sehr eindeutige Meinung hatten, ja, wo man sich dann auch fragt, okay, aber ist es nicht vielleicht erstmal gut, einen Moment lang innezuhalten und zu überlegen, okay, bin ich gerade auch aussagefähig, ja, und wenn ich es nicht bin, warum ja, warte ich nicht erstmal einen Moment, ja. Also beispielsweise Macklemore, ja, der hat sich nie eigentlich zum Thema Antisemitismus, natürlich nicht zum Antisemitismus, aber zum Nahostkonflikt, zu Israel-Palästina, hat er sich bis zum 7. Oktober nie geäußert. Er ist 2014 mal aufgefallen, negativer Art, als er in Seattle, seiner Heimatstadt, ein Überraschungskonzert in einem Museum gegeben hat, wo er ja seine zwei erfolgreichsten Songs, Can't Hold Us und Thrift Shop, gespielt hat und die Bühne betreten hat, als antisemitische Karikatur. Ja. Er hat sich Schläfenlocken angeklebt, eine Hakennase, hat sich einen schwarzen einen Anzug angezogen und ist so die Bühne betreten. Da fragt man sich, warum machst du das so? Mach doch einfach deine zwei Songs, perform die, das kannst du gut, ja. Warum betrittst du so die Bühne? Er hat natürlich dann auch einen Shitstorm erhalten daraufhin. Ich weiß nicht, 2014 ist es wahrscheinlich nicht unbedingt nach Deutschland so wirklich durchgedrungen. In den USA jedenfalls war das, hat das für einen großen Aufschrei gesorgt und er hat sich dann daraufhin entschuldigt und hat gesagt, ja, nein, das war ein Versehen. Ich bin heute zufällig, bin ich in so einem Shop gewesen, in so einem Verkleidungsladen und habe da einfach in die Kiste gegriffen. Und außerdem liebe ich doch alle Menschen, alle Ethnien, alle Religionen und so weiter. Ja gut, case closed. Ne? So. Jedenfalls
gute verkleidet.
Ja, so. Jedenfalls 9 Jahre ist dann derlei nicht mehr passiert, glücklicherweise. Und ja, nach dem 7. Oktober hat man das Gefühl, dass er so ein bisschen auch so eine Galionsfigur geworden ist, ne, für den antisemitischen Hass sozusagen. Er hat 3 Protestsongs unter anderem veröffentlicht, die sich Verschwörungsnarrative bedienen, die zum Teil Shoah-relativierende Aussagen enthalten. ist auf seiner Bühne, verbindet der immer so seine ausgelassene Partystimmung mit diesen Hassbotschaften, lässt sich in der Menge tragen und das ist irgendwie total bizarr, sich das mit anzusehen.
Ihr habt es als gut gelaunt in dem Befreiungskampf beschrieben, was dann auf den Konzerten passiert.
Ja, voll. Das Interessante dabei ist ja, man steht da irgendwie immer und denkt sich so, also wir kriegen oft den Vorwurf irgendwie so, ja, man soll nicht mit der palästinensischen Zivilbevölkerung, darf man nicht solidarisch sein, dann ist man gleich ein Antisemit, so, ne? Quatsch. Also einfach kompletter Quatsch, so, ne? Also ich meine, ich bin eine Linke, ich erwarte, dass man mit jedweder Zivilbevölkerung solidarisch ist, die angegriffen wird, so, ne? Und das, was da irgendwie im Gazastreifen passiert, ist schrecklich. Und das muss man auch kritisieren, also man muss auch kritisieren, was mit der Kriegsführung ist und so weiter. Und natürlich kann man auch die israelische Politik kritisieren. Aber das Interessante, wie bei Leuten wie Macklemore ist, es gibt kein Wort zur Hamas. Es gibt kein Wort darüber, dass eine Terrororganisation da irgendwie ein Stück Land regiert, die Leute irgendwie da unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und diese Terrororganisation ein Musikfestival überfallen hat. Ein Ort des Eskapismus, ein Ort, der für Freiheit steht und dann da auch noch Leute nicht nur als Geiseln genommen hat, sondern einfach bestialisch massakriert so. Und da drüber einfach zu schweigen und dann aber zu sagen, ich stehe für Humanismus, das nehme ich den Leuten einfach nicht ab.
Aber warum denkt ihr, ist es so, dass es kein Thema gibt, wo es vergleichbaren Positionierungsdruck, wie ihr es ja bezeichnet habt, treffenderweise, gibt wie dieses?
Ja gut, es ist ja im Grunde seit der Staatsgründung Israels, würde ich mal sagen, ist es ja so ein, was ja auch eigentlich irre ist, ne, dass so ein kleines Fleckchen Land global ja für so krasse Konflikte, Kontroversen, Skandale sorgt. Es ist halt einfach auch eine Projektionsfläche. Da geht es ganz oft gar nicht um die eine oder andere Seite, sondern jeder hat irgendwie so das Gefühl, irgendwas, dass ihn damit irgendwas verbindet, ja. Es ist aber auch scheinbar einfach, ja, weil das sieht man auch immer wieder in diesen Positionierungen, in den Statements, ist, dass es ein ganz klares Gut gibt und ein ganz klares Böse. Es gibt die Unterdrücker, die Unterdrückten, es gibt die das kolonialrassistische Apartheidsregime auf der einen Seite, auf der anderen Seite die unterdrückten PalästinenserInnen. Und da in so einer einfachen Weltsicht kann man sich natürlich sehr, sehr schnell irgendwie auch hereinbegeben, ja. Und es scheint auf den ersten Blick auch widerspruchsfrei zu sein, ne? Weil ich meine, natürlich gibt es da Asymmetrie, Ungleichheiten und so weiter. Allerdings ist es halt sehr, sehr zu kurz gegriffen. Ne? Das muss man, glaube ich, jetzt hier nicht nochmal ausbuchstabieren. Das ist ein unfassbar komplexer Konflikt, historisch, gesellschaftlich. Aber ja, es ist scheinbar einfach oder wird als einfach gezeichnet. Und alle anderen Konflikte oder was wir so auf der Welt erleben, sind ganz oft weniger eindeutig oder scheinen weniger eindeutig. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum Leute sich so gerne auf dieses Thema draufsetzen.
Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, dass das Buch von manchen auch sehr schmerzhaften Beispielen ist. Also ne, KünstlerInnen, die man selber sehr gerne mag und die, wo sich auch weiterhin wahrscheinlich auf der Playlist finden. Man fragt sich ja dann, wenn man so an einem bestimmten Punkt in diesem Buch ist, und vielleicht habt ihr euch das auch gefragt, aber die Frage bekommt ihr bestimmt häufig, was kann man denn dann überhaupt noch hören? Oder muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil Teardrop von Massive Attack sich auch weiterhin in meiner Playlist finden wird?
Nichts dürft ihr mehr hören. Oder, um es mit Adorno zu halten, nur noch 12-Ton-Musik.
Jetzt doch das Adorno-Zitat.
Vielen Dank für den Klatscher zu Adorno. Also, ich glaube, dass diese Frage sehr komplex ist. Im Sinne von, was darf man denn jetzt noch hören? Also, man kann hören, was man will. Ich koppel das mal ab von dem Thema Antisemitismus. Wir hatten das auch in der Rammstein-Debatte und ich sag immer gerne, kannst den ganzen Tag Rammstein hören, kannst dir in dein Wohnzimmer stellen, kannst dir eine Deutschlandflagge raushängen, Pyrotechnik zünden und kannst ganz laut Rammstein hören. Dir muss halt nur klar sein, dass du vielleicht dafür Widerstand bekommst oder dass das jemand nicht gut findet und dich dafür kritisieren wird. So. Das heißt, ja, man muss sich halt so ein bisschen darüber Gedanken machen, was bedeutet das, wie ich konsumiere. Jetzt finde ich immer so eine individuelle Konsumkritik ein bisschen schwierig im Sinne von, ja, wenn ich jetzt nicht mehr Teardrop höre, dann haben die irgendwie einen Klick weniger und dann verdienen die, weiß ich nicht, 100 Euro weniger. Ja, gut, okay. Also das Hören ist irgendwie das eine. Ne? Man kann dann sagen, wenn man die Platten schon zu Hause hat, muss man ja irgendwie nichts Neues kaufen, dann hört das gerne zu Hause weiter. Aber beispielsweise bei Konzerten ist es ja dann schon auch nochmal anders. Ne? Und ich finde, wir haben auch in dem Buch ja das Beispiel Roger Waters. Wenn ich zu einem Mann auf ein Konzert gehe, der in einer SS-angelehnten Uniform auf einer Bühne auftritt, ein Schweineluftballon mit Davidstern steigen lässt und das Publikum auffordert, diesen zu zerstören und ich spätestens dann nicht rausgehe, dann muss ich mich schon mal fragen, wo ich eigentlich gelandet bin. So. Und ich finde, das kann auch nicht widerspruchslos so stehen gelassen werden, dass so eine Person dann einfach auftritt und ihre Show irgendwie abzieht, ne? Und das als Befreiungskampf irgendwie definiert. So. Und das zu kritisieren und da auch gegen anzuhalten, halte ich für total wichtig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, ja, Kunstfreiheit ist das eins der höchsten Güter, die wir haben. Und Kunstfreiheit ist total wichtig. Und ich finde, es braucht auch politische Kunst. Und bis zu einem bestimmten Grad muss man auch, finde ich, bestimmte Dinge, die irgendwie verarbeitet werden, die nicht ganz eindeutig oder die interpretierbar sind, ne, die muss man auch aushalten können. Aber sobald Kunst nicht mehr interpretierbar ist, ist es keine Kunst mehr, dann ist es Propaganda. Und an dem Punkt ist es halt schwierig. Und sobald eine rote Linie überschritten ist, und das ist für mich beispielsweise Terrorverharmlosung, ist halt einfach Schluss. Dann ist es keine Kunst mehr, dann ist es Propaganda.
Ich würde noch eine Sache ergänzen und auch nochmal natürlich betonen, dass wir in dem Buch nicht schreiben, diesen Künstler und jeden Künstler nicht mehr zu hören, sondern es ist vielmehr eine Einladung, auch bei sich selber mal zu schauen, okay, was macht diese Musik mit mir? Ja, das versuchen wir auch immer wieder in dieses Buch auch einzuweben, ist die Rolle von Emotionen, ja, und Identität und Kollektivität, ja. Denn Musik hat einfach so eine starke emotionalisierende Wirkung. Einerseits, sie ist identitätsstiftend, ja, also gerade wenn man irgendwie an die ersten Lieder, die man so in seiner Jugend, in seiner vielleicht auch rebellischen Phase gehört hat, ja, und ich kann mir vorstellen, dass jeder und jede in diesem Raum irgendwie ein Lieblingslied hat oder irgendeine Musik, die er mit irgendetwas verbindet, ja, und diese Emotionen kann man ja immer und immer wieder hervorrufen, wenn ich diesen Song höre, ja, Teardrop ist beispielsweise auch so ein Song, den ich früher und auch immer noch gerne höre, zum Beispiel, und auf Konzerten, ja, da kommt dann noch so dieses kollektive Moment dazu, ja, wenn ich so ein bisschen in der Masse verschwimme. Also all das sind Faktoren, die mit ja auch eine Rolle spielen bei dem Thema, wenn man sich das in Verbindung mit Antisemitismus eben auch anschaut, ja.
Und gleichzeitig ist ja beispielsweise einfach für Jüdinnen und Juden teilweise der Soundtrack ihres Lebens kaputt gegangen, ne? Also ich kriege das mit, Leute können nicht mehr einfach unbehelligt Musik hören, wofür Musik eigentlich da ist, sondern dann kommt irgendein Song auf irgendeiner Party in irgendeiner Playlist. Die Leute überlegen sich zweimal, ob sie jetzt irgendwie was sagen oder ob sie nach Hause gehen. Bestimmte Konzerte, die mittlerweile eigentlich zu Protestkundgebungen avanciert sind, sind kein sicherer Ort mehr für irgendwie Jüdinnen und Juden. Und da muss man dann halt schon sagen, da hat auf jeden Fall der Gedanke, also da ist der Gedanke von Musik und auch ja sowas Emotionales, man fühlt was, es ist auch was Verbindendes. Konzerte sind ein Ort von irgendwie ja auch kollektiver Identität. Hat das einfach verfehlt, wenn das kein sicherer Ort mehr ist?
Die Range, die ihr beschreibt, zwischen Positionierung ist ja auch relativ breit, ne? Also von, ich teile das All Eyes on Rafah-Meme, was glaube ich jeder zu einer gewissen Zeit mal bei sich in der Story hatte und vielleicht auch selber geteilt hat, über eigene Positionierung bis hin zu, ich lasse einen Schweineballon mit Davidstern vom Publikum zerstören. Gibt es, und ihr sprecht euch ja in dem Buch auch dafür aus, dass es gewisse Formen der Positionierung auch braucht, die aber eben beide Seiten beleuchtet, die ein gewisses Gleichgewicht hat, die auch fair ist in der Betrachtung des Konflikts. Gibt es denn auch gute, gelungene Beispiele für solche Formen der Positionierung im Kunst- und Kulturbetrieb?
Ja, es gibt auf jeden Fall Beispiele. Wir haben uns natürlich weniger mit positiven Beispielen auseinandergesetzt. Es gibt nicht viele. Roland Kaiser, der Schlagerstar.
Der kommt auch bald nach Erfurt.
Ja, hiermit nochmal Werbung. Ist so jemand, der es geschafft hat, nicht auf Kosten der einen oder der anderen Seite sich zu äußern, auch relativ schnell nach dem 7. Oktober. U2 ist auch so eine Band, die es geschafft hat, sich sehr ausgewogen auch zu positionieren. Also wirklich auch beide Perspektiven und beide Leitgeschichten sozusagen auch sehr gut zusammenzubringen. Da gibt es ein Statement von allen Bandmitgliedern. Also jedes Bandmitglied hat ein einzelnes Statement, das sie dann zusammengepackt haben und online gestellt haben, das, ich glaube, 2024 irgendwann erschienen ist. Das hat es nicht ins Buch geschafft, aber natürlich haben wir uns auch immer wieder umgeschaut. Also das ist zum Beispiel. Ich glaube, Pink hat sich auch sehr ausgewogen geäußert. Aber grundsätzlich ist es am Ende auch egal, wie diese Künstler sich äußern. Ja, auch Radiohead beispielsweise, die ja auch immer wieder angegriffen werden. Ja, auch von Roger Waters, von anderen BDS. Leuten, dass sie keine Konzerte mehr in Israel spielen sollen, und da ist es am Ende egal, was sie sagen. Ja, sie können sich so ausgewogen wie möglich und die eine Seite und die andere Seite beleuchten, das kommt da nicht an. Ja, also sobald du dich halt zu stark eben für die Opfer aus israelischer Seite stark machst, bist du halt gleich irgendwie jemand, der das Apartheidsregime unterstützt. Du bist von Israel gekauft, du gehörst zu Israel-Lobby und so weiter. Also dieser Positionierungsdruck hat mittlerweile auch so autoritäre Züge angenommen. Ja, das kommt noch dazu, ist, dass wenn du dich nicht in der erwünschten Art und Weise äußerst, wirst du halt gecancelt, verlierst irgendwie Aufträge, wirst nicht mehr eingeladen und so weiter und so fort.
Von guten Beispielen gehen wir doch gleich mal über in die nächste Textzeile, das ist die Überleitung des Jahrhunderts, zu einem sehr weniger guten Beispiel.
Ja.
Wer von euch kennt noch Kollega?
Okay.
Ach komm, ihr kennt den alle. Den kann man ruhig mal, also den man kennt den.
Wer kennt noch Haftbefehl?
Wer hat die Haftbefehl-Doku gesehen? Ah, nur zwei Leute?
Vergessen.
Ja.
Wer hat die neue Single Killuminati von Kollega schon gehört?
Ja, Kollega bringt morgen ein neues Album raus. Es ist kein Spaß.
Das ist auch kein Werbeblock.
In diesem Falle nicht. Obwohl, ich mache gleich noch einen kurzen Werbeblock. Aber ich lese erstmal eine Textstelle. Wir haben es vorhin gesagt, es geht in dem Buch nicht nur um Antisemitismus in der Musik nach dem 7. Oktober, sondern auch darüber hinaus. Wir schauen uns ja so roughly die letzten 30 Jahre an, picken uns da Beispiele raus und knüpfen das auch immer wieder an größere gesellschaftliche Ereignisse, beispielsweise 9/11 spielt auch eine Rolle und inwiefern sich dieses Ereignis in der Musik niedergeschlagen hat. Ich lese jetzt aber eine Stelle über Kollega und Haftbefehl. In manchen Teilen des deutschen Raps ist Antisemitismus tief verankert, wobei insbesondere antisemitische Verschwörungsmythen flächendeckend zum ästhetischen Code gehören. Diese werden zum Beispiel über das Stereotyp des Finanzjudentums sichtbar, wie das Lied Hang the Bankers des Offenbacher Rappers Haftbefehl zeigt. Zitat: Der Banker ist der Mann, der Teufel im Anzug, geboren im Chaos, zerschmetterte Towers, es regnete Menschen, dies alles für Dollars, Rothschild-Theorie, konsumier, solange dein Atem hält. Die Rothschild-Theorie ist eine im Gangster-Rap häufig vorkommende antisemitische Verschwörungserzählung, die den angeblich globalen Einfluss einer jüdischen Finanzelite auf das Weltgeschehen zu belegen versucht. In dieser Erzählung wird eine kleine, meist jüdische Minderheit für alles Übel der Welt verantwortlich gemacht, weshalb der Teufel im Anzug vernichtet werden muss. Haftbefehl bedient sich dabei eines Stilmittels, das im Gewand der System- bzw. Gesellschaftskritik daherkommt, allerdings nur das uralte antisemitische Stereotyp vom Geldjuden bedient. Der in Haftbefehls Label Generation Aslak unter Vertrag stehende Rapper Asimemo schlug im Mai 2017 mit dem Lied Nachtschicht in eine ähnliche Kerbe. Und jetzt zählen wir hier noch ein paar Beispiele auf, das überspringe ich jetzt. Antisemitische Welterklärungsmuster treten im Deutschrap teils offen, teils subtil in Erscheinung. In vielen Liedern beschränken sich verschwörungsideologische Bezugnahmen auf einzelne Textzeilen und werden oft durch Codes und eben Metaphern vermittelt. Wie der Politikwissenschaftler Jakob Bayer anmerkt, lässt sich das Phänomen Antisemitismus im Rap jedoch nicht ausreichend beschreiben, wenn lediglich einzelne Liedzeilen isoliert betrachtet werden. Diese Codes und Metaphern treten besonders dann in Erscheinung, wenn Rapper ihre Sicht auf gesellschaftliche Prozesse darlegen und versuchen, globale Herrschaftsverhältnisse zu deuten. Oftmals geht mit dieser Deutung auch eine Reduktion von Komplexität einher. Und betrachtet man den historischen Entstehungskontext, ging es im Rap auch schon immer darum, auf soziale Missstände, Ungerechtigkeiten und Diskriminierung hinzuweisen. Drogen, Kriminalität und Armut werden ebenso thematisiert wie gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse, Konflikte oder Kriege. Kritik am politischen System ist in sämtlichen Subkulturen des Rap weit verbreitet und das weit über Ländergrenzen hinweg. Rap gibt nicht selten den Unterdrückten und Marginalisierten eine Stimme. Jugendliche fühlen sich wie durch kaum eine andere Musikrichtung verstanden. Doch Provokation und Tabubruch stehen inhaltlicher Tiefe, Komplexität und Widerspruchstoleranz oft entgegen. In vielen Liedern, Musikvideos und Social Media Statements offenbart sich demnach nicht nur ein vereinfachtes Weltbild, das aus Gut und Böse besteht. In Kombination mit ihrer vermeintlich rebellischen und zugleich autoritären sowie sexistischen und antifeministischen Inszenierung als starke Männer geben sie vor, gegen die da oben zu agieren und damit schlussendlich gegen eine übermächtige Elite, die mal mehr und mal weniger als offen jüdisch markiert wird. Insbesondere die Verbindung aus verschwörungsaffinen Welterklärungen und der im Rap nicht untypischen maskulinistischen Selbstüberhöhung bei gleichzeitiger Abwertung alles Weiblichen bildet im Gangster-Rap eine explosive Mischung. Kollega hat das auf die Spitze getrieben. Sein eigens kreiertes Fitnessprogramm Boss-Transformation verspricht in nur 3 Monaten eine körperliche Verwandlung zum Boss. Das passende misogyne Mindset liefert sein 2018 erschienener Ratgeber Das ist Alpha, die 10 Bossgebote gleich mit. Er hat inzwischen, ich glaube im Februar war das, hat er sein eigenes Fitnessstudio in Solingen eröffnet und da kann man dann jetzt seine Muskeln trainieren. Diese Überidentifikation mit hegemonialen Männlichkeitsbildern macht besonders vor jungen RezipientInnen, ich glaube, man muss das nicht gendern in dem Falle, nicht halt. Die Boss-Transformation verspricht nicht nur Muskeln, sondern auch ein erfolgreiches und luxuriöses Leben, vorgelebt von Kollega, der sich als Boss der Bosse inszeniert. Dabei findet eine Abkopplung oder gar Ablehnung von als feminin geltenden Eigenschaften statt. Das macht es vor allem für Jugendliche, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, schwer, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die nicht stereotypen Männlichkeitsidealen entspricht. Und dies ist vor allem deshalb gefährlich, weil das ideologische Gesamtpaket wissentlich oder unwissentlich mit eingekauft wird. Die Stilisierung als Boss ist untrennbar mit dem verschwörungsideologischen und ja, bisweilen antisemitischen Weltbild verknüpft.
Möchtest du vielleicht noch kurz erzählen, wie weit draußen Kollega jetzt gerade ist?
Ja, wir müssen es nicht so weit vertiefen, aber es ist halt wirklich absurd, wenn man einmal in diesem Rabbit Hole ist. Also Kollega ist ja seit 2024 nicht mehr Kollega, sondern Felix Blume. Er tritt unter seinem bürgerlichen Namen inzwischen auf, weil er gesagt hat, ja irgendwie, ja, er hat sich so ein bisschen von der Rolle emanzipiert, ja, und will da so ein bisschen weg von. Wenn man sich allerdings anschaut, was er so in den letzten 2 Jahren gemacht hat, ist es eigentlich keine Emanzipation, sondern eigentlich nur eine radikalere Fortführung von dem, was er auch schon die 20 Jahre davor gemacht hat. Er hat unter Kollega seitdem auch, also hat diese Karriere beendet, ja, hat aber trotzdem inzwischen ja, mit Morgen dann zwei Alben veröffentlicht. Und wenn man sich diese Titel auch mal anschaut, also jetzt gerade für die, gerade die Tracklist von dem Album, das morgen erscheint, das ist irgendwie, ja, das soll man dazu sagen? Okay. Jedenfalls hat er vor zwei Jahren dann auch angefangen, Bilder zu malen, so ein bisschen in so einem Caspar David Friedrich-Style, und webt da aber immer wieder so auch seine maskulinistische, seine Muskelaffinität auch mit ein, denn anders als bei Caspar David Friedrich steht dort kein angezogener Mann in der Regel, sondern ein muskelbepackter, nackter Mann, ja, der sehr definiert, der einen sehr definierten Rücken hat. Und jetzt, morgen, wie gesagt, kommt sein neues Album Alpha DNA raus. Man kann sich vorab eine limitierte Box kaufen. Und diese Box, die kostet 69,95 Euro und enthält die CD. Fragt man sich auch, okay, CDs, naja. Ein Comic, den er selber gemalt hat, wo es um, ich weiß leider nicht mehr den Titel, ich glaube Alpha Boss versus Baphomet oder so.
Baphomet.
Baphomet, genau. Und jetzt mein absolutes Highlight, es gibt auch ein Parfüm in dieser Box. Das heißt Alpha DNA Eau de Parfum mit 20% Ölanteil. Ja, das ist kein Witz, es ist wirklich Öl enthalten. Man weiß allerdings nicht, ob Olivenöl, Leinöl oder Schweröl. Das verrät Felix Blume leider nicht. Ja, 5000 Exemplare insgesamt. Seid schnell, denn ich bin mir sicher, diese Boxen werden sehr, sehr schnell ausverkauft sein.
Wir machen hier natürlich keine Werbung für Kollega, möchte ich gerne nochmal sagen, da das hier ja auch aufgezeichnet wird.
Beim Thema bleiben fällt mir gerade sehr, sehr schwer. Weil man natürlich, also auch alleine um das Thema toxische Maskulinität und problematisches Hip-Hop, nicht nur bei Kollega, gibt es ja schon Bücher drüber, aber man könnte da auch wirklich wahnsinnig viel darüber diskutieren. Aber ich würde noch mal kurz zum Thema Antisemitismus quasi zurückkommen. Und ich meine, wir lachen da jetzt alle irgendwie auch herzlich drüber, aber natürlich ist es trotzdem so, dass der Mensch einen Haufen Geld damit verdient und da ja drinnen auch Botschaften hat. Da geht es ja jetzt hier nicht mehr darum, mit der Lupe nach irgendwelchen kleinen Codes zu suchen, sondern das ist ja knallharter Antisemitismus. Und dieser Mensch hat, keine Ahnung, wahrscheinlich sehr viele Zugriffe auf seinen Spotify, der füllt Konzerthallen ein, Xavier Naidoo ist auch ein Beispiel, was in dem Buch nochmal stark vorkommt, sind knallharte antisemitische Aussagen, die er da tätigt. Und trotzdem scheint es den Leuten total egal zu sein. Also 2017 war es, glaube ich, das Beispiel, was ihr auch nochmal im Buch habt, wurde der Echo-Preis auch an Kollega mit vergeben. Und daraufhin gab es einen riesengroßen Aufschrei, weil es da auch um ein Lied ging, in dem eine sehr stark antisemitische Textzeile drin war. Das hat zu so einem großen Skandal geführt, dass es genau deswegen heute diesen Echo-Preis nicht mehr gibt. So, das war 2017. Jetzt haben wir 2026 und da kommt ein Lied. Also, ich will wirklich keinen Werbeblock machen, aber es lohnt sich mal durchzulesen, diesen Text von diesem Lied. Also nicht nur ist da das Germanentum in, also die AfD kriegt feuchte Augen, wenn sie das liest, ne? Und wahrscheinlich nicht nur das. Aber da passiert medial eigentlich relativ wenig. Und wie gesagt, die Konzerthallen von Xavier Naidoo sind weiterhin voll. Da kann der noch zehnmal sagen auf Chips und Kinder und ihr wisst schon. Mich macht das einfach unfassbar wütend und auch so unglaublich ohnmächtig.
Also vielleicht nochmal kurz, jetzt haben wir es so ein bisschen wabernd erzählt, was bei Kollega eigentlich los ist. Ich würde gerne nochmal kurz reingehen in die Misere, weil ich schon auch, also man kann jetzt darüber reden, muss man sich an der einen Person immer aufhängen, aber ich finde es schon wichtig, auch am Beispiel irgendwie das nochmal aufzuzeigen. Also für alle, die das nicht wissen, warum der Echo abgeschafft wurde, weil Farid Bang und Kollega für einen Song, der 0815 heißt, der die Line enthält, mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen, einen Preis verliehen bekommen hat. Daraufhin gab es einen Aufschrei und der Echo wurde abgeschafft. Jetzt kann man irgendwie sagen, ja toll, der Echo wurde abgeschafft, davon wird sich der Antisemitismus nie wieder erholen. Aber um das Ganze mal umzudrehen, es ist wenigstens überhaupt was passiert. So, jetzt gibt es halt nicht mehr den größten Musikpreis, aber wenigstens gab es Konsequenzen für Farid Bang und Kollega nicht, außer dass die dann irgendwie eine Fahrt nach Auschwitz bekommen haben und dahin gefahren sind. Jetzt sind wir irgendwie 6 Jahre 8 Jahre später und Kollega bringt den Song Killuminati raus. Illuminati ist quasi in antisemitischen verschwörungsideologischen Kreisen ein sehr oft benutzter Code für eben diese geheime kleine jüdische Weltelite. Kill können sich alle denken, wofür das steht. So. Jetzt guckt man sich das Video auch an, was irgendwie in der Varus-Schlacht-Ästhetik Kollega befreit wen auch immer von irgendwie allem Übel und rappt halt auch darüber, dass Mark Zuckerberg ein Reptiloid ist, dass Donald Trump von Israel, dass Donald Trump eine Marionette Israels ist. Marionette ist in dem Sinne auch immer ein sehr gern genutzter antisemitischer Code für eben diese geheime Weltelite, die in ihrem Hinterstübchen die ganze Welt steuert, und das zieht sich halt durch. So, und jetzt hast du gesagt, das hat keinen Aufschrei erregt. Also das Lied ist seit 2 Wochen draußen. Wir haben das vorgestern durch Zufall sozusagen auch gesehen. Es gibt bisher keine wirklich beachtliche Presse dazu. Jetzt kann man eben sagen, muss man über diese ganzen Stöckchen Xavier Naidoo, Kollega, wie sie alle heißen, noch drüber springen. Aber die Leute haben ja Erfolg. Und bei einem Xavier Naidoo beispielsweise, allen, denen es vielleicht nicht bekannt ist, der ist vor 3 Jahren sozusagen von der großen Bühne abgetreten, weil er mittlerweile irgendwie auch mit Reichsbürgern marschiert ist, hat sich dann in einem 3,5-minütigen Heuli-Heuli-Video entschuldigt, dass er irgendwie abgetreten ist. Dann hat er 3 Jahre lang die Füße stillgehalten. Und jetzt ist er wieder da und ist am 16.12.25 in 2 vollen Hallen aufgetreten. So. Die Konzerte waren sofort ausverkauft. Und jetzt sage ich mal eins: Diesen Leuten nehme ich das nicht ab. Ich nehme es einem Xavier Naidoo, nehme ich erst ab, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, ein Aussteigerprogramm absolviert hat, Präventionsmaßnahmen, sich wirklich mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat und einen Reflexionsprozess hinter sich gebracht hat und mir dann verklickern kann, dass er diese Ideologie nicht mehr vertritt, dann nehme ich ihm das ab, dass er geläutert ist. Aber so nicht. Und das bedeutet halt schon wieder, und wenn man sich die Kommentare auch unter diesem Kollega-Video anguckt, die Leute, die beschäftigen sich mal nicht nur damit, sondern es ist denen einfach egal. Da stehen Sätze drunter wie: Solange es Menschen wie Kollega gibt, haben wir noch Hoffnung. Und die Leute konsumieren die Musik nicht trotz, sondern auch wegen des Antisemitismus, der da verbreitet wird. Und das bedarf aus meiner Sicht eine Auseinandersetzung und auch ein Umdenken im Sinne von, dass nicht nur der Echo abgeschafft werden sollte, sondern dass in sämtlichen Strukturen sich mit diesem Thema auseinandergesetzt werden muss. In Labels, in Plattenfirmen, in den Musikverlagen, und dann kommen wir in öffentliche Förderlandschaften, wo man sich dann irgendwie auch noch damit auseinandersetzen kann. Und deswegen muss man sich mit diesen Leuten beschäftigen, um zu verstehen, was die verbreiten.
Was mir in dem Buch aufgefallen ist, dass, wenn es um Popkultur geht, ihr bei deutschen Beispielen sehr, sehr stark euch am Hip-Hop arbeitet. Wenn man das Internationale anguckt, das größere Dimensionen hat. Vielleicht ist es eure spezifische Betrachtungsweise. Vielleicht habe ich auch das vielleicht auch aus einer Brille gelesen von jemandem, der früher auch mal so ein bisschen aus der Hip-Hop-Szene kam. Aber um es größer zu fragen, nehmt ihr einen Unterschied wahr davon, wie popkulturell das Thema Antisemitismus in Deutschland und international bespielt wird, vielleicht auch im Umgang mit dem 7. Oktober?
Ich würde sagen, gibt es da Unterschiede? Ja, es gibt schon Unterschiede. Also Großbritannien ist da auch nochmal ein ganz anderes Feld, ja. Also wenn man sich die Festivals, beziehungsweise die Bands auch anschaut, aus dem britischen Kontext, wie beispielsweise Kneecap oder Bob Villain. Also ich erinnere da beispielsweise nur an einen Auftritt von Kneecap 2024, die mit einer Hisbollah-Flagge auf der Bühne aufgetreten sind. Genau, und ja, es gab da noch verschiedene andere Vorkommnisse. Also ja, es gibt schon Unterschiede. Wir machen da gar keine so große deutsche versus internationale Perspektive auf. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht irgendwie hingesetzt und rastermäßig untersucht, wo finden wir was und wo ist es vielleicht irgendwie, wo drückt es sich krasser aus. Wir haben vor allem uns auf, ja, im deutschen Pop-Segment, sag ich jetzt mal, vor allem auf den, oder viele Hip-Hop-Beispiele, viele Rap-Beispiele herangezogen, weil das eben, ja, mit immer noch und ja, seit Jahren eigentlich so die beliebteste Musikrichtung ist, am meisten gehörteste Musik. Wenn wir aber jetzt im größeren Maßstab nochmal schauen, so was auf Bühnen passiert, was auf Social Media passiert, gibt es da eigentlich keine großen Unterschiede zu internationalen Künstlern. Also klar, wir haben in Deutschland keinen Roger Waters, wobei, wenn ich mir Xavier Naidoo anschaue, ne, relativiert es das auch schon wieder. Also nee, man kann eigentlich keine großen, man kann mit Sicherheit irgendwie Tendenzen feststellen, aber jetzt keine substanziellen Unterschiede, ne.
Bevor wir dann jetzt so langsam, also ihr könnt euch so langsam bereit machen, eure Frage auszuformulieren, hätte ich aber noch eine nochmal zu dem Gesamtbuch. Nun habt, ihr seid jetzt viele Jahre auch an der Recherche zu dem Thema, ihr beschäftigt euch da wahnsinnig viel mit, ihr seid für das Buch nochmal tiefer eingestiegen, als ihr es ohnehin für das vorherige Buch seid. Gab es in dieser Recherche etwas, was euch total überrascht hat? Oder was ihr, bleib dabei.
Also ich glaube, was mich dann doch überrascht hat, war, also ich bin nicht naiv, ich wusste, also ich bin ja auch Antisemitismusforscherin von Haus aus, also ich weiß ja, dass das Problem, dass das Thema schon immer virulent ist und dass auch schon immer vor dem 7. Oktober, wenn irgendwas im Kunst- und Kulturbetrieb passiert, fühlt irgendjemand ganz viel und muss irgendeinen offenen Brief irgendwie machen. Und aber was mich dann doch schon nochmal erstaunt hat, war diese Brachialität, mit der diese Nicht-Solidarisierung stattgefunden hat in einer sich als progressiv verstehenden Szene. Ne? Also ich sage das nochmal ganz klar, sich mit der palästinensischen Zivilbevölkerung zu solidarisieren, auf jeden Fall. Den Krieg zu kritisieren, auf jeden Fall. Aber dass man es nicht schafft am 7., also dass man lieber Baklava verteilt, als dass man sich hinstellt und einmal kurz innehält und sagt, da ist ein Festival überfallen worden. Das hätte auch die Fusion oder keine Ahnung was sein können, sozusagen. Das betrifft uns auch irgendwie alle. Und da nicht mal zu sagen, ich bin solidarisch mit den Menschen, die da gestorben sind. Oder man muss auch einfach nichts sagen, aber sich wie gesagt hinstellen und dann irgendwie Orte mit Hamas-Dreiecken markieren, die solidarisch mit Jüdinnen und Juden sind, beziehungsweise dann eben auch mit den Opfern. Also wenn man sich irgendwie anguckt im About Blank, so, da wurde irgendwie der Film gezeigt vom 7. Oktober mit Überlebenden vom Nova-Massaker, so die Leute da. Die mussten unter Polizeischutz dahin. Und da muss ich dann halt sagen, ja, okay, du kannst irgendwie für Humanismus sein und du kannst dir irgendwie einen humanistischen Anstrich geben, wenn dein Humanismus aber nicht für alle gilt, dann ist er keiner.
Also mich haben auch zwei Sachen überrascht. Zum einen sind das tatsächlich Songs, die ich schon ja sehr, sehr viele Jahre kenne und höre und immer sehr, sehr gerne gehört habe, die ich mir dann nochmal unter dieser Brille auch angeschaut habe. Ich meine, das ist jetzt nicht so, nur weil wir uns sehr viel mit dem Thema beschäftigen, dass wir einen Gesamtüberblick über jeden einzelnen Song haben, der irgendeine problematische Line enthält. Aber gerade in der Recherche für das Buch hat man dann doch nochmal auch so seine eigenen Lieblingsbands irgendwie ausgekramt und geschaut, okay, was machen die eigentlich so? Wie haben die sich positioniert, meinetwegen auch? Was ist in einem Werk zu finden? Wie treten sie auf der Bühne auf? Und da gab es schon so ein, zwei sehr schmerzhafte Erkenntnisse. So gerade von sehr, sehr prägenden, also gerade aus so Jugendzeiten prägenden Musikern so. Da muss man dann natürlich auch erstmal so irgendwie selber mit umgehen. Ne? Und die zweite Sache ist der Positionierungsdruck beziehungsweise dieser Umschlag auch in den Bekenntniszwang letztlich und was das am Ende auch für enorme Auswirkungen hat eben auf Orte, auf Künstlerinnen, auf Künstler. Es gibt da ein Statement, das letztes Jahr, das hat es nicht ins Buch geschafft, aber es wurde letztes Jahr veröffentlicht von einer Gruppe, sehr bekannt international, auf Instagram auch vertreten, die ein eigenes, also so ein Techno-Kollektiv, die ein eigenes Mitglied quasi outgecallt und ausgeschlossen haben. Er ist Israeli, hat sich aber immer sehr, sehr stark eben für die palästinensische Sache gemacht und sehr solidarisch, hat selber den Kulturboykott auch forciert und hat sehr viele Jahre auch nicht mehr in Israel irgendwie Auftritte gehabt und so. Also insgesamt sehr outspoken, aber er hat es sich erdreistet, nach dem 7. Oktober ein Konzert zu machen oder eine Veranstaltung, in dem er Spenden gesammelt hat, nicht nur für Palästinenser, die von Siedlergewalt betroffen sind, sondern eben auch für Opfer des Massakers der Hamas. So, und das war Grund, ein Statement zu machen, ihn auszuladen und so weiter. Dann hat man irgendwie in einem Statement sowas gesagt wie, erst wenn er seine Staatsbürgerschaft und seinen Personalausweis abgibt in einer öffentlichen Erklärung, kann er weiterhin Teil unserer Community sein. Ne? Also so viel zum Thema auch autoritäre und radikale Entwicklung. In diesem Statement wird permanent von Entität gesprochen, wenn es um Israel geht, ja, oder Israel in Anführungszeichen. Also wenn man dieses Statement so, da ist auch nichts mehr irgendwie verblümt oder kodiert, sondern es springt einem förmlich ins Auge. Und wenn man sich die Musik im Allgemeinen anschaut, hat man es doch eben mit vielen Codes und Metaphern zu tun, aber mittlerweile wird es auch immer unkodierter, wenn man das so sagen kann.
Soweit der Mitschnitt der Lesung Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis. Maria Karnitz und Lukas Geck stellten ihren gleichen